Diese ist der erste von vier Vorträgen über das Thema Jüngerschaft. Verschiedenes kriegt man unter der Rubrik Jüngerschaft zu hören. In den USA war das der gängige Begriff der 50er Jahre. Es dauert ein bisschen, bis es hier rüberkam nach Deutschland. Alles kommt mit etwas Verzögerung, aber Jüngerschaft noch ziemlich langsam. Die unterschiedlichsten Verwendungen dieser Wendung lese ich. Ich meine, ich habe langsam den Eindruck, dass Jüngerschaft ein abgedroschener Gummibegriff ist. Verschiedene Menschen verstehen haben unterschiedliche Verständnisse dieses Wort. Für manche sind Jünger eine auserlesene Mannschaft, die Eliteeinheit in Gottes Heer. Jüngerschaft bedeutet dann das Heranbilden von Kommandos, die irgendwie das Werk des Herrn vorantreiben. Für andere, irgendein kleiner Bibelleseplan oder Schulungsprogramm nennt man Training in der Jüngerschaft. Wenn ich das Wort verwende, dann denke ich an folgende Verse. Johannes Kapitel 6, Vers 61. Da aber Jesus bei sich selbst wusste, dass seine Jünger hierüber murrten, sprach er zu ihnen, ärgert euch diese Ansprüche, Vers 66. Von da an aber gingen viele seiner Jünger zurück und wandelten nicht mehr mit ihm. Kapitel 8, Vers 31. Jesus sprach nun zu den Juden, welche ihn geglaubt hatten, wenn ihr in meinem Worte bleibt, so seid ihr wahrhaft meine Jünger. Hier sehen wir, wie in so vielen, unter so vielen Begriffen im Neuen Testament, dieser Bereich des echten Glaubens und dieses Dafürhalten, vorläufig Glauben, dass niemand retten kann. Es gibt echte Jünger Jesu und es gibt Leute, die eine Zeit lang scheinen Jünger Jesu zu sein. Wenn ich den Begriff Jünger in meinen Vorträgen verwende, ich meine kein Superman, sondern ein Mensch, der wirklich an Jesus gläubig geworden ist, im Gegensatz zu den Jüngern, die ihm nicht mehr folgten. Leute, die sich gegenwärtig in der Schule befinden, das heißt, sie lernen von Jesus. Sie bleiben in seinem Wort. Jesus benutzt diese Idee in seinem Gleichnis von den vielfältigen Ackerboden. Er redet von dem seichten Boden, der sein Wort aufnimmt mit Freuden, bringt aber und dann der Weizenkern ist befruchtet, es geht auf und verdirbt, wenn die Sonne aufgeht. Das ist wie ein Mensch, der eine Zeit lang glaubt, hat aber keine Wurzel in sich und fällt ab in Zeit der Verfolgung oder der Schwierigkeit. Das ist kein biblischer, rettender Glaube. Das ist ein oberflächlicher Glaube. Er hat keine Wurzel. Dann beschreibt Jesus den vierten Ackerboden, ein Boden, wo der die Saat des Wortes Gottes annimmt, das wächst in einem Menschenherz, er bringt Frucht mit Ausharren. Nur Lukas erwähnt den Begriff. Aber Lukas möchte uns den Unterschied zeigen zwischen dem Jünger und dem Jünger, zwischen einem wirklichen Jünger Jesu. Er bringt Frucht mit Ausharren, er bleibt in Jesu Worte, er bleibt dort. Und das werde ich meinen in diesen Vorträgen. So ein Jünger ist ein wirklich gläubig gewordener, der sich in der Schule bei Jesus befindet und folglich folgt er Jesus als sein Lehrmeister nach. Das Prototyp der Jüngerschaft ist der Herr Jesus selbst. Das Wort, von dem wir unser deutsches Wort Jünger haben, das Verb wird für den Herrn Jesus selbst verwendet. Obwohl er Sohn war, lernte er an dem, was er litt, den Gehorsam. Er lernte als Jünger. In der Schule Gottes, durch Schwierigkeiten hindurch. Er wachte auf in der Früh. Und was waren seine ersten Worte? Ja, die gleichen Worte von meinem geistigen Vater Gene Gibson. Er wacht auf in der Früh und er sagt jeden Morgen, Good morning, Lord. Seine ersten Worte. Und so hat er seinen Tag begonnen. Er hörte, er war in der Schule bei seinem Vater als Mensch. Obwohl der Sohn Gottes war, alles wusste, jetzt musste er in Erfahrung lernen. Und so haben wir gerade Lernen definiert. Nicht bloße Wissensvermittlung, sondern ein Prozess der Aneignung von Erfahrung, Lebensveränderung. Ein Junge ist ein Lehrling in der Ausbildung. Im Gegensatz zum Gymnasium, wo der Großteil dessen, was die Kinder lernen, eh keinen Wert hat, 5 Jahre später. Ein Lehrling lernt Dinge, die er gebrauchen wird, den Rest seines beruflichen Lebens. Und er lernt dadurch, dass er abschaut, was der Meister tut. Er muss natürlich am Anfang viele Dreckarbeiten leisten. Unter Umständen ist der Lehrling billiger als ein Arbeitsgerät. Er muss stemmen, stattdem man arbeitet mit einer gescheiten Hilti. Aber er lernt durch Praxis seinen Beruf. Und ich glaube, dieser Begriff von Lernen ist eher, was das Neue Testament meint. Das Wunderbare an der Jüngerschaft ist, dass wir zunächst Jünger Jesu selber werden. Wir nehmen sein Joch auf uns, wir lernen von einem Meister und dann werden wir beauftragt, auch andere Menschen zu Jünger Jesu zu machen. Lesen wir den Ausgangstext für unsere Vorträge, Matthäus Kapitel 28, Verse 18 bis 20. Die 11 Jünger aber gingen nach Galiläa an den Berg, wohin Jesus sie bestellt hatte. Und als sie ihn sahen, warfen sie sich vor ihm nieder und einige aber zweifelten. Jesus trat zu ihnen und redete mit ihnen und sprach, Mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Beachtet zunächst die Vollmacht des Herrn der Ernte. Kraft seiner Vollmacht gibt er uns einen Auftrag. Sein letzter Befehl, geht nun hin und macht alle Völker zu Jünger. Wie machen wir Jünger? Das ist das Hauptwort oder Hauptverb in diesem Satz, gefolgt von 2 Partizipien. Es kommt nicht zum Tragen in der revidierten Elberfelder, leider. Geht nun hin, macht alle Nationen zu Jüngern, tauft sie und lehrt sie. Es kommt uns vor, wenn wir das lesen, dass wir hier 5 Befehle haben. Wir haben in Wirklichkeit 1 Befehl und einige Partizipien. Wir sollen gehen und Jünger machen. Wie tun wir das? Die amerikanische New American Standard Bible übersetzt das am besten von den Bibeln, die ich gesehen habe. Baptizing them and teaching them. Wir machen Jünger, indem wir Leute taufen und lehren. Die Taufe ist die Initiation, dieser Ritus der Aufnahme ins Reich Gottes. Das äußerliche Zeichen der Jüngerschaft. Wir taufen sie, wir lehren sie, wiederum ein Partizip. Das Heranbilden oder die Unterweisung von den Jüngern. Der Jünger ist der Lernende. Wie machen wir Jünger? Durch Lehren. Beachte aber, dass es wirklich nicht um bloßes Wissensvermittlung geht. Wir lehren sie, alles zu bewahren, was er uns geboten hat. Unser Meister erwartet, dass wir seine Lehre in die Tat umsetzen und ihm nachfolgen. Und er garantiert uns, er verspricht uns seinen Beistand. Sieh, ich bin bei euch alle Tage. Ich bin ein Mitarbeiter in diesem Unternehmen bis ans Ende des Zeitalters. Jüngerschaft. Offenkundig haben wir hier nichts zu tun mit einem Ereignis, sondern mit einem Prozess. Und mit einem Prozess, das beginnt vor der Bekehrung. Das ist irgendwie wichtig. Der Begriff Jüngerschaft, den man nach dem Zweiten Weltkrieg durch die Arbeit von Dawson Trotman und seiner Kollegin bekam, zu hören und lesen bekam, Jüngerschaft war etwas, was begann nach der Bekehrung. Man hat möglichst versucht, Leute zum Herrn zu führen, und dann wollte man sie weiterführen. Jüngerschaft ist Jünger zu machen, schließt der Prozess der Evangelisierung ein. Und Nacharbeit, wie wir es nennen, die Fortsetzung, ist einfach ein weiterer Schritt in dem Prozess der Jüngerschaft. Ich muss irgendwie betonen, dass, was offensichtlich ist, Jüngerschaft ist ein Prozess, denn in dieser Zeit von Evangelikalismus, alles zielt auf eine Entscheidung ab. Mit dem Hintergrund der Kirche Roms und diese Erziehung von Christen, die werden Christen durch die Taufe, bevor sie überhaupt denken können. Und dann werden sie erzogen zum Christsein. Mit diesem Hintergrund, Protestantismus und diese evangelikale Strömung des Protestantismus distanzierte sich von diesem falschen Verständnis und zog lieber eine Entscheidung vor. Du musst dich bekehren, und betonte die Entscheidung, die Wiedergeburt. Aber was passierte, ist, dass man kam auf den Punkt, besonders in unserer Neuzeit, wo das alles so reduziert wird auf eine Entscheidung. Ich nenne das Decisionism. Und das ist so eine traurige Reduktion des Evangeliums und des Prozesses der Jüngerschaft. Ich könnte heulen. Man einigt sich und man trifft sich, um unternehmen die Münden in einer Entscheidung. Aber Jüngerschaft ist ein Prozess. Man in Eifer nach Einheit zwischen Christen verschiedener Kirchen redet man davon, was heilsnotwendig ist oder nicht. Und irgendwie Reduktion der christlichen Botschaft resultiert. Die Wiedergeburt ist zwar ein Schlüsselereignis auf dem Weg in die Ewigkeit. Die, die mich besser kennen, wissen, dass in einem langen Abschnitt meines Lebens alle Jahre wieder stand ich im Kreissaal mit meiner Frau. Das war ein umwälzendes Ereignis. Ich hoffe, es war so umwälzend, ich brauchte dann Beruhigungsmittel, wenn ich daran denke, dass es wieder passieren könnte. Aber, naja. Nach der Geburt des Babys, dann steht die Frau auf und zieht sich an und geht nach Hause und kommt nach Hause. Die anderen Kinder fragen, wo ist das Baby? Oh, ich habe es im Krankenhaus gelassen. Das wird wohl nicht geschehen, oder? Dann die Geburt des Babys, so wichtig das Ereignis ist bloß ein Trittstein in dem Prozess von Kindererziehen, von Wachstum. Und wir lesen, ich gebe die Verse bloß an, denn unsere Zeit reicht nicht aus, sie alle so genauer anzuschauen. Apostelgeschichte Kapitel 6 in Vers 5, Kolosser Kapitel 1, Vers 8 und 29. 1. Thessalonicher Kapitel 3, Vers 1 und 2, 5 und 8. Wichtige Verse über diesen Prozess der Jüngerschaft. Irgendwie der Leitvers, an den ich immer wieder denke in diesem Zusammenhang, ist die Kolosserstelle. Hier ist Paulus' Leidenschaft und auch Dienst. Ihn verkündigen wir, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen vollkommen in Christus darzustellen. Reif in Christus darzustellen. Wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. In Thessalonikerbrief wird er schreiben, und jetzt leben wir, weil ihr im Glauben steht. Oder wir konnten es nicht länger aushalten, nicht zu wissen, Wie es euch geht. Ihr kennt diese Redewendung. Wir hielten es nimmer aus. Wen verwendest du das? Ich habe die Redewendung nur verwendet, als ich verlobt war. Meine Frau in Amerika, ich in Deutschland. Und ich konnte es nicht länger aushalten. Wenn ich auf der Autobahn bin und lange Strecken zwischen den Raststätten und ich muss auf die Toilette, dann sage ich, ich halte es nicht länger aus. Ihr kennt das. Das ist der Ausdruck von einem dringenden Bedürfnis, der einen zu überwältigen droht. Entschuldigt meine Beispiele, aber jetzt versteht ihr Paulus. Jetzt versteht ihr ihn. Ich kann es nicht länger aushalten. Ich muss wissen, wie es euch geht. So dringend war sein Bedürfnis zu wissen um das Wohl der Babychristen. Dass sie weiterkommen. Dass sie nicht von Satan irgendwie zerstört werden in ihrem christlichen Leben und Zeugnis. Als Paulus Gemeindegründung betrieb, war es sein Bestreben, jedem Christen in Christus Reich vollkommen darzustellen. Man sollte vielleicht die Frage stellen, was erwarten wir oder welche Ziele haben wir am Anfang dieses Prozesses? Denken wir über einen Raum, einen gewissen Zeitraum. Welche Ziele wollen wir erreichen mit Baby Christen in diesem Zeitraum? Welche ersten Schritte sollten sie machen unterwegs zur geistlichen Reife? Eigentlich hatte ich es vor, es steht hier in meinen Notizen, Gruppenarbeit 20 Minuten. Wir haben nur 15. Und dann ist die Stunde zu Ende. Ich hätte euch gerne gefragt, welche erreichbaren Ziele ihr ansteuert mit Babychristen in dem ersten Lebensjahr. Aber die Zeit, ich muss per Steno jetzt sprechen, wegen unserer Fragestunde, letzte Stunde. Ich würde hoffen, dass im ersten Jahr ein Babychrist ein gutes Verständnis des Evangeliums selbst hat. Ich meine, das Evangelium ist viel größer, als was man in einem Jahr bewältigen kann. Wir haben über das Evangelium geredet heute Morgen in Bezug auf Gemeindezucht. Wir haben, wahrscheinlich viele von uns haben nie gedacht, dass Gemeindezucht etwas mit dem Evangelium zu tun hat. Aber es ist Teil unserer Rettung. Aber ein grundlegendes Verständnis, Errettung durch Glauben. Und wo steht es in der Bibel? Die Stellvertretung des Herrn Jesus Christus. Wo steht es in der Bibel? Heilsgewissheit, dass ich weiß, dass ich wiedergeboren bin. Wir benutzen einen kleinen Kurs, heißt Schritte in die Nachfolge für Babychristen, eine sehr einfache Version von Training in Christentum 1. 12 Lektionen, die gemacht werden können zusammen oder als Hausaufgabe auf ein Gespräch hin verwendet werden können. Vielleicht rede ich ein bisschen darüber im nächsten Vortrag. Aber diese ersten 12 Lektionen zielen auf die grundlegenden Themen ab, die ein Babychrist braucht im ersten Lebensjahr. Die erste Lektion ist nicht charakteristisch für Glaubenskurse. Sie beginnen mit Hausgewissheit. Und setzen dann voraus, dass die Leute gläubig sind. Dieser Kurs beginnt mit der Überprüfung der Bekehrung. Mit der Überprüfung der Verständnis des Evangeliums. Und das ist ein großer Vorteil dieses Kurses. Ich sehe, er kommt mit dem Kurs. Sehr gut. Die werde ich jetzt nicht vorstellen, aber ich nehme jetzt Zeit für diesen. Wir nennen das in unserer neuen Gemeindegründungsarbeit, das ist super. Und das ist normal. Denn dieser Kurs kann jeder verstehen. Und dieser setzt ein bisschen Schweiß und voraus. Es gibt zwei Bücher, ein Wegbegleiter, das ist bitte für dich, wo du einem Babychristen hilfst. Dieser Wegbegleiter. Und das ist für den Babychristen und für dich. Man braucht drei Bücher eigentlich, um diese 12 Lektionen zu machen. Sie heißen, wie man Kind Gottes wird. Wir setzen nicht voraus, dass dieser Neubekehrte wirklich bekehrt ist. Häufig bin ich drauf, oder manchmal bin ich drauf gekommen, dass derjenige, der sich bekehrt hätte in der Evangelisation, bekehrt sich in Wirklichkeit erst später. Und man tut ihm kein Gefallen, mit ihm zu reden über Heilsgewissheit, wenn er nicht gerettet ist. So diese Lektion ist wirklich wichtig. Dann Gewissheit der Gotteskindschaft. Den Herrn Jesus öffentlich bekennen. Das ist ein lustiger Titel für eine Lektion über die Taufe, nicht wahr? Tägliche Gemeinschaft mit dem Vater. Das ist die stille Zeit. Mit dem Vater reden, Gebet. Als Gotteskind siegreich leben, beständige Gemeinschaft mit dem Vater, dem Herrn gehorchen, Gemeinschaft mit Gotteskindern, das ist die Gemeinde, anderen den Weg zum ewigen Leben zeigen, das ist Evangelisation, und dann geistgeleitet leben, ganz einfache, und leben unter der Führung Gottes, ganz einfache Prinzipien, die mehr oder weniger das Gleiche sagen wie diese Schinken hier. Aber meine Erfahrung zeigt mir, dass ein frisch Bekehrter häufig noch nicht in der Lage ist, diesen Kurs zu verwenden. Und der andere würde ich bevorziehen. In den USA, 50% der Bekehrten kommen nie in den Taufbecken, auch bei taufgesinnte Evangelisationsprojekte. In Südamerika, 80% der sogenannten Bekehrten besuchen keine Gemeinde nachher. Das sagt dir etwas über die Statistiken, die wir hören, über Evangelisation. Wir sind interessiert an wirkliche Bekehrungen. Wir wollen wissen, dass die Babychristen das Evangelium wirklich verstanden haben. Das würde ich im ersten Jahr erreichen wollen. Darüber hinaus, ich will nicht, dass ein Babychrist bloß eine Lektion über Heilsgewissheit absolviert hat. Mir wäre es wirklich wichtig, dass im ersten Lebensjahr ein wiedergeborener Christ Heilsgewissheit hat. Das ist nicht automatisch. Heilsgewissheit ist in Wirklichkeit nur meine Reaktion zu einem richtigen Verständnis des Evangeliums. Es ist eine Nebenwirkung von Glauben oder sogar ein Aspekt von bibelgelehrten Glauben. Aber es ist wirklich häufig, dass Christen zum Glauben kommen. Sie glauben, was Jesus für sie getan hat, aber haben persönlich keine Gewissheit oder fehlerhafte Gewissheit ihres Heils. Es war so bei mir. Ich bekehrte mich in der Armee und dann habe ich etwas nachher gestohlen. Das hat mich nicht verunsichert, denn ich habe immer gestohlen. Und dieses Mal habe ich einen Braten in der Küche in der Armee mitgehen, in der Mensa mitgehen lassen und den Christen gebracht. Und dann haben sie mich gefragt, woher ich das hatte. Und ich habe überlegt, ich habe das gestohlen. Aber das war nicht so schlimm, denn jetzt stehle ich für andere Leute. Aber was mich verunsichert hat über mein Gläubigsein, war, als ich Wache hatte draußen und dann mein Freund Shay hat gesagt, hey Fred, ich habe Haschisch. Ja, ich bin Christ, ich rauche kein Haschisch. Es hat Opium drinnen. Und bei der nächsten Wache hat er mich überzeugt, ich habe mich eingeraucht. Und dann habe ich mich nochmals bekehrt. Und jedes Mal, wo ich etwas angestellt habe, dann habe ich mich nochmals bekehrt. Und ich weiß nicht, wie oft ich mich bekehrt habe. Ich kann mich aber erinnern, mit der Decke über den Kopf, Gott, wenn ich letztes Mal das nicht richtig gesagt habe oder richtig gemeint habe, dann meine ich es richtig jetzt und ich habe mich wiederum bekehrt. Ich habe irgendwie dann mich nochmals zur Sicherheit bekehrt. Und dann... Aber dann irgendwann kam es so weit, dass ich verstand, was die Heilige Schrift zu mir sagte. Und ich sah, weißt du, wie ich wusste, dass ich wirklich gerettet war? Ich habe gewusst, dass ich wirklich gerettet bin. In meiner Einstellung, meine veränderte Einstellung zu Drogen, obwohl ich immer noch Drogen nahm. Und dann wusste ich, ich bin bekehrt. Du sagst, du hättest nur wissen können, dass du bekehrt bist, wenn du Drogen aufgehört hast. Nein. Ich habe gesehen, die Veränderung bei mir war zuerst in meiner Einstellung gegenüber der Droge. Und so kam ich durch die Hilfe von Christen und die Hilfe des Wortes Gottes zur Heilsgewissheit. Es wird vielleicht leichter sein bei normalsterblichen Sünder als bei Leuten, die groß angelegte Sünder waren wie ich. Naja. Ich will im ersten Jahr einen Menschen in dem Taufbecken sehen. Ich möchte nicht reden über die Taufe, ich möchte ihn taufen. Das ist mein Ziel. Die Bibel sagt, wer gläubig geworden ist und getauft worden ist, wird gerettet. Wer nicht gläubig geworden ist, wird verdammt. In Deutschland stellt dieser Vers eine ganz interessante Frage. Was mit den Menschen, die gläubig geworden sind und nicht getauft sind? Oder? Ich kann nur eines sagen. Sie sind in der Bibel nicht vorhanden. Oder? Das ist nicht vorgesehen. Und so, wir wollen das auch so praktizieren. Wir haben ein Mandat, Menschen zu taufen. Nicht die Gemeinde. Die Gemeinde hat nicht das Mandat, Menschen zu taufen. Der Evangelist ist von Gott beauftragt, die Menschen zu taufen. Das ist unsere Aufgabe. Das heißt Folgendes. Es ist unredlich für mich, ewig zu reden über das Evangelium. Jemand kommt zum Glauben und etwa 3 Monate später sage ich, ja, übrigens, Karl, es gibt noch kein Thema. Nein, der Evangelist in der Bibel taufte. Und nirgends ist die Taufe als Sakrament oder irgendwas der Gemeinde gesehen. Das ist die Aufgabe des Evangelisten. Und so, wir müssen, es sollte ziemlich bald geschehen. Ich will, dass im ersten Lebensjahr der Baby Christ eine regelmäßige, gewinnbringende, stille Zeit hat. Ich meine nicht, dass er, was weiß ich, für rhetorische Strukturen findet in den letzten Kapiteln von Hesekiel. Ich meine, dass er sagen kann, was ist die Aussage in diesem halben Bibelkapitel, was mich persönlich anspricht. Was ist diese Aussage, wie verstehe ich das im Kontext des Abschnitts? Und wie kann ich das anwenden in meinem Leben? Und ich meine nicht, dass er sich vornimmt, 7-mal pro Woche was Neues zu tun für Jesus. Du wirst dich überrumpeln mit deinen eigenen Vorsätzen oder überwältigen mit deinen eigenen Vorsätzen. Er kann etwas Neues über Jesus verstehen, etwas Neues über den christlichen Glauben, sich freuen über Gottes Fürsorge für ihn. Aber irgendwie eine persönliche Bezugnahme zum Text. Und ich möchte wissen, dass der junge Chris, wir können austauschen darüber und irgendwie schauen, ob er hier weiter kommt. Ich will, dass im ersten Jahr er in der Gemeinde integriert ist. Das wäre wirklich ein Missstand, wenn das nicht ziemlich schnell geschieht. Ich weiß, es geht nicht so locker hier in Deutschland, wo man eine christliche Geschichte hinter sich hat. Und Christen bekehren sich, ja? Christen bekehren sich. Damals bekehrten sich Juden und Griechen. Heute bekehren sich Christen. Das ist problematisch. Leute kriegen Taufkenntnis nicht so schnell hier. Jemand hat gesagt, aber Fred, du verstehst nicht. Der hat noch nicht Taufkenntnis. Und ich sagte, naja, wir werden schauen, dass er ein bisschen kriegt. Ja? Das ist unsere Aufgabe mit der Bibel. Aber ein bisschen Geduld ist angesagt. Dass Leute verstehen, was die Gemeinde ist. Wir müssen ihnen vielleicht helfen. Es ist vielleicht ein Vorteil, ein unbekehrter, wilder Heide zu sein und nicht evangelisch. In mancher Hinsicht. Aber wir können Leute helfen. Wir wollen sie ihnen helfen, in die Gemeinde integriert zu werden. Es sollte zumindest Ansätze von einem Gebetsleben haben und mit Erhörungen. Nicht, dass er einfach zu der Decke redet, dass die Gebete da anfrieren und dann tauen und tröpfen den Kragen herab. Nein, wir wollen, dass er was verbetet und er hat ein paar Erfahrungen, wo er sagt, ja, Gott hat mein Gebet erhört. Er soll mit unreinen Gewohnheiten und Beziehungen brechen im ersten Jahr. 2. Korinther Kapitel 6, Vers 11 bis Kapitel 7, Vers 1. Drogen, unerlaubter Sex, Rauchen, römische katholische Kirche. Nummer 8. Es sollte Mitarbeit da sein. War das lustig? Die sollen in dein Seminar. Das ist nicht lustig. Geh aus ihr heraus, mein Volk, und sondert euch ab. Mitarbeit in der persönlichen Evangelisation. Du kannst nicht zu früh anfangen. Meine erste Predigt war in der Mense, in der Wolfgang von Goethe Universität in Frankfurt am Ende der 60er Jahre. Ich stand auf einem Tisch in der Mense und schrie mit lauter Stimme: Rot ist die Farbe der Revolution. Und alle haben zugehört. Dann sagte ich: Rot ist die Farbe des Blutes Jesu Christi. Und dann ging es los, ja. Aber, und dann stand er und ich wusste nicht weiter. Und dann mein geistlicher Vater hat gesagt: Ja, komm mal runter. Aber es war okay, es ist okay. Da habe ich Stellung genommen. Ein Büchertisch ist eine wunderbare Erfahrung für junge Christen. Nicht in einem 5000-Seelen-Dorf, das ist vielleicht nicht das Beste zu evangelisieren, wo alle ihn kennen, und da steht er mit den Frommen an einem Büchertisch. Wohnst du aber in Mannheim oder in München, wo man mit einiger Anonymität evangelisieren kann, in einer Umgebung, wo das sinnvoll ist, boah, das ist toll. Wenn nicht, schick ihn nach München für eine Woche, Alois Böck wird ihn gerade biegen. Ich werde nie vergessen, ich war ein paar Wochen alt im Glauben und war in einem Hexen-Coven in Frankfurt. Unwahrscheinlich viele Bücher und Sachen hatten, Gegenstände hatten sie in diesem Zimmer. Und diese Hexe war der leitende Zauberer für ganz Gegend hier in Deutschland. Und mein geistiger Vater hat seine Bibel und er hatte, und mich, und er hatte seine Leute. Und wir haben den ganzen Abend diskutiert. Ah, es hat mir gebrannt in die Knochen nachher. Ich wollte meine Bibel kennenlernen. Ich wollte so reden können wie er. In die Mense gegangen. Ich habe gesehen, wie mein geistiger Papa hat auf eine Serviette in der Mense gezeigt, ich und Gott, und da war Sünde in der Mitte. Und ich habe geschrieben, ja, so ist das. Und dann überlegt, wie ich das tun könnte. Und wenn der Ungläubige die Serviette nicht mitgenommen habe, dann habe ich die Serviette eingestellt. Ja. Und heute, wenn ich stehe vor Hunderte von Menschen, dann habe ich eine Overhead-Folie. Es sieht besser aus als eine Serviette, aber es ist genau das Gleiche. Du kannst nicht zu früh anfangen zu evangelisieren. Ich will dem Gläubigen helfen. Ich hoffe, dass im ersten Jahr die hauptgrößte Probleme und Belastungen, zumindest dass ein Plan da ist, dass sie gelöst werden. Hat er einen Schuldenberg, dann müssen wir vielleicht mit der Bank reden, wie wir die Schulden umorganisieren können, wie er eine verkraftbare Zurückzahlung über die nächsten Jahre machen kann. Ich habe einen jungen Christen in Tirol, den ich wirklich liebe. Er drohte uns zu gehen mit seinen Schulden. Einer der Ältesten von der Gemeinde in Virgo ging mit ihm auf die Bank. Der hat dauernd mit Banken zu tun. Die haben ihn einen Teil seiner Schulden erlassen, einen Plan aufgestellt, und in 8 Jahren wird er schuldenfrei sein. Das muss geschehen, Geschwister. Und wir haben da eine Verantwortung. In England ist es viel schlimmer als in Deutschland und Österreich. Der durchschnittliche Engländer ist 3 Wochen von Bankrott entfernt. Verliert er seine Stelle, er hat 3 Wochen Zeit, um eine neue zu finden. Und das ist Durchschnitt. Stellt euch das vor. Und das wird mehr und mehr der Fall sein, wenn junge Menschen über ihre Verhältnisse leben und alles kaufen wollen. Ja, und dann müssen wir fragen, welche Prozesse. Ich habe einmal diese Aufgabe gegeben, die Leute haben geredet, welche Ziele sie haben. Die haben diese Wolkenkratzer-Ziele gehabt für Christen, die in ihrem ersten Lebensjahr erreichen sollten. So, ich habe gefragt, welcher Prozentsatz eurer Gemeinde hat diese Ziele erreicht im ersten Lebensjahr? Ich sehe dich, aber ich höre nicht auf. Was ich euch fragen will. Ich glaube, dass diese Ziele etwa maximale Ziele sind für ein Jahr. Aber selbst dann müssen wir uns fragen, welcher Prozentsatz unserer Gemeinde hat diese Ziele erreicht? Der Prozentsatz wird nicht allzu groß sein. So, wir sehen, wo wir uns zu orientieren haben.